ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir laden heute in die Oper ein. In die Semperoper zu Dresden. Heute, am Tag ihrer Zerstörung durch englische Luftangriffe im Jahr 1945 und am Tag ihrer feierlichen Wiedereröffnung im Jahr 1985. 40 Jahre neue Semperoper. Und daher machen wir heute einen kleinen Streifzug durch die ehrwürdigen Gänge, Logen und Ränge. Diesen Streifzug machen wir zusammen mit dem Dresdner Sänger Olaf Bär, der bei der Wiedereröffnung 1985 den allerersten Soloton in der neuen Semperoper sang. Er hat seine Erinnerungen mit uns geteilt und sogar einen Blick in die Kantine mit uns geworfen.
Es war auch etwas Besonderes, im Großen Haus zu sein, weil alle drei Sparten zusammen waren. Man hat mit Tänzerinnen und Tänzern des Balletts und mit Schauspielern am Tisch gesessen in der kleinen Kantine und man konnte sich gar nicht aus dem Weg gehen. Das war toll. Ich erinnere mich noch heute, mit Rolf Hopper an einem größeren Tisch gesessen zu haben, der dann plötzlich seine Mundharmonika auspackte und da am Tisch anfing zu spielen. Das vergisst man einfach nicht. Und mit anderen großen Schauspielern, Fiete Junge und mit Tänzerinnen und Tänzern, das war natürlich für uns, wir sind ja so ungefähr eine Generation, die jungen Sänger und die Tänzer und Tänzer sind sowieso meistens jung. Da hat es ohnehin viele Berührungspunkte gegeben, im besten Sinne des Wortes. Also das war eine tolle Zeit.
Die Semperoper zu Dresden. Wagners Rienzi, der fliegende Holländer und Tannhäuser. Richard Strauss, Elektra, Salome und der Rosenkavalier wurden hier einst uraufgeführt. Wir feiern heute 40 Jahre Wiedereröffnung am 13. Februar 1985. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und freue mich jetzt auf den Opernbesuch mit Ihnen. Vorhang auf! Ich nehme Sie heute mit in die Semperoper. Wir feiern gemeinsam 40 Jahre Wiedereröffnung. Und was 1985 geschah, reiht sich dabei ein in eine 360-jährige Tradition und Geschichte der Stadt. Denn Oper gibt es in Dresden schon seit 1667. Ganz so weit wollen wir heute nicht. Wir schauen auf diesen eisigen Wintertag vor 40 Jahren, der ganz viel Wärme in die Herzen der Menschen gebracht hat, als ihre Oper wieder zum Leben erweckte. 40 Jahre neue Semperoper. Ein Haus und ein Zuhause in den Herzen der Dresdner und auch der Gäste. Egal ob auf der Bühne oder im Publikum. Und Letzteres liebt seine Semperoper und schätzt besonders die traditionellen Werke der ewigen Meister. Der Exquisit-Podcast wirft daher heute einen besonderen Blick auf die Semperoper. Wie auch Kollege Dirk Henze.
Ich gebe zu, da stand ich auf dem Schlauch. Ignoranter Teenager, der ich war. Weder war ich damals Stammgast der Hochkultur, noch rauchte ich sehr viel. Also was interessierten mich die Oper oder eine Schachtel Semper? Heute darf ich mich für solche Gedanken schämen, aber hätte ich damals die Wahl gehabt zwischen Premierenkarten für den Freischütz und nicht anstehen müssen in der Disco, ich hätte mir für die Oper eine Entschuldigung schreiben lassen. Karl Maria von Weber redet deshalb bis heute nicht mehr mit mir. Doch was kann ich zu meiner Entschuldigung anführen? Nun, ich stand damals kurz vor meiner Jugendweihe und hatte in der zugehörigen Tanzstunde beim langsamen Walzer gerade erst meine Partnerin verloren. Und das erstaunlich schnell. Plötzlich war ich auf der Suche nach mir selbst und rhythmischem Ersatz. Damit ist der Alltag eines Pubertierenden gut ausgefüllt. Zwar registrierte ich sehr wohl den Rummel um die Semperoper, aber er war mir nur eine Randnotiz mit vielen Fragezeichen. Warum braucht man so lange, ein Gebäude zu restaurieren? Und wenn es in Dresden steht, warum hieß es Semper und nicht F6? Oh je, ich bin gerade selbst entsetzt, wie wichtig mir damals offensichtlich Zigaretten waren. Immerhin bin ich mir meines Frevels voll bewusst. Und wann immer ich heutzutage in Dresden bin, bleibe ich tatsächlich regelmäßig unbewusst vor der Semperoper stehen und scheine irgendwie zu warten, dass sie mir Vorwürfe macht. So richtig opernmäßig. Seht, wie er da steht. Sie hat ja recht. Und gleich nebenan steht auch noch der Zwinger. Der hat mich genauso auf den Kicker. Zwinger, was ich dem damals nicht alles unterstellt habe. So ein Riesending nur, um Hunde einzusperren.
Die Semperoper zu Dresden. Der 13. Februar ist dabei ein Schicksalstag für Dresden. Er zeigt Licht und Schatten. Er zeigt Zerstörung und Wiederaufbau. Er zeigt menschliche Abgründe und tiefe Liebe. Liebe zu den Wurzeln, die wir in uns tragen, zu Traditionen, zu der eigenen Kultur und ihrer Erhaltung. Am 13. Februar vor 40 Jahren, 1985, wurde die Semperoper in Dresden wiedereröffnet. Und es war auch der 13. Februar, an dem sie 40 Jahre zuvor in der Bombennacht von Dresden 1945 von englischen Bomben zerstört wurde. Dabei haben die Fünferjahre eine besondere Bedeutung in der Geschichte des Hauses. 1925 fand der erste Semperopernball dort statt. 1945 wurde die Oper bis auf zwei Mauern komplett zerstört. Und 1985 bekamen die Dresdner ihre Oper wieder. An diesen Tag wollen wir uns erinnern und hören, wie das damals war. Eine Oper spielt dabei in der Geschichte des Hauses immer wieder eine wichtige Rolle. Der Freischütz von Karl Maria von Weber. Denn der Freischütz war nicht nur die Oper, mit der das Haus 1985 wiedereröffnet wurde, sondern sie war auch die letzte Oper, die vor der Zerstörung aufgeführt wurde. Wir haben für den heutigen Podcast auch gerne in unsere Archive geschaut und hören zunächst den Ausschnitt eines Berichtes des WDR und Heide Schwochow aus dem Millenniumjahr.
Das Vorstellungsbuch der Dresdner Staatsoper am 31. August 1944.
Der Freischütz, 982. Vorstellung seit der ersten Premiere 1822. Mit dieser Aufführung schließt die Staatsoper wegen totalen Kriegseinsatzes bis auf Weiteres ihre Pforten.
An diesem Tag ahnt keiner, dass es die letzte Vorstellung in diesem Opernhaus sein wird. Sechs Wochen später, am 13. Februar 1945, fällt das Haus einem Bombenangriff zum Opfer. Richard Strauss, der Komponist, schreibt noch im selben Jahr.
Wie und wann ist nach diesem Niederbruch, dieser Zerstörung des deutschen Musiklebens, der Verbannung lebendiger Töne in die Unterwelt der seelenlosen Maschinen, der Vernichtung der herrlichsten Opernhäuser, wenn überhaupt noch in absehbarer Zeit an einen Wiederaufbau zu denken.
Zwei Wände widerstehen den Bomben. Genug historische Substanz für Denkmalschützer und Gutachter, den Wiederaufbau zu empfehlen.
Und das tat die DDR auch. Am 13. Februar 1985 erlebte die ganze Republik die Wiedereröffnung der Semperoper. Anlässlich des 30. Jubiläums nahm sich Bettina Volksdorf von MDR Figaro dem Thema Semperoper an. Sie hören dabei auch die Sängerinnen Margot Ehrlich und Angela Liebold, die 1985 bei der Premiere sang.
Im Namen des großen Kollektivs der Bauarbeiter, Künstler und aller Werktätigen möchte ich Ihnen und der Öffentlichkeit mitteilen, dass wir unseren Auftrag, die Semperoper wieder aufzubauen, erfüllt haben.
Wir hatten ja drei Premieren zu bedienen, Freischütz, Rosenkavalier und Kornett. Das war natürlich eine immense Aufgabe. Wir haben gleichzeitig parallel zu den Proben bis zum Dezember, haben wir ja noch alle Vorstellungen im Großen Haus gespielt. Die Stadt war aufgekratzt, man war voller Erwartung, man hoffte, dass jeder mal einen Blick hineinwerfen durfte. Und es war also eine fast übermenschliche Spannung in der ganzen Stadt.
Margot Ehrlich, seit 1978 als erste Alt im Chor der Semperoper engagiert, sang an jenem 13. Februar 1985 die zweite Brautjungfer im Freischütz. Es war ein sonniger, aber eiskalter Tag. Frisch gefallener Schnee ließ nicht nur die Semperoper, sondern auch das rußgeschwärzte Gerippe der Schlossruine vis-à-vis in einem milderen Licht erscheinen. Zehntausende Dresdner hatten sich auf dem Theaterplatz eingefunden. Einerseits gedachten sie der Zerstörung ihrer Stadt vor 40 Jahren, vor allem aber wollten sie miterleben, wie ihre Semperoper nach jahrelanger Rekonstruktion endlich wieder ihrer Bestimmung übergeben wurde. Ausdruck eines ausgeprägten Traditionsbewusstseins? Oder was spielte dann noch hinein? Angela Liebold meint:
Ich glaube, sie suchen auch diese Identität zu unserer Stadt, zu unseren Ritualen, die wir hier haben in Dresden und ein Stück Heimat, glaube ich auch.
Am 13. Februar jährt sich dieses Jahr die Wiedereröffnung dieses Stück Heimat nun schon zum 40. Mal. Und wir gedenken dabei auch des Tages der Zerstörung der Oper am gleichen Tag, 40 Jahre zuvor. Zwei Brände, ihre fast totale Zerstörung und die Flut von 2002 hat sie in ihrem Leben überstanden. Als nun die Semperoper 1985 wiedereröffnet wurde, war das für viele Dresdner ein besonderer Tag. Doch für einen war es wohl besonders. Denn er war der Sänger, der damals den allerersten Ton seit über 80 Jahren in der Semperoper singen durfte. Sein Name? Olaf Bär. Aus der Musikwelt und auch aus der Kunst in Dresden nicht wegzudenken und hochverdient, haben wir mit Olaf Bär sprechen können. 1957 geboren, hat er uns erzählt, wie stark die Spuren der alliierten Bomben in seiner Kindheit noch sichtbar waren.
Also die Spuren der Bomben sind heute fast verschwunden. Es gibt natürlich noch ganz bewusst erhaltene Relikte aus dieser Zeit, dass man kann es in der Frauenkirche sehen, man kann es in der Dreikönigskirche sehen, dass also bestimmte Kunstdenkmäler mit ihren Narben gezeigt werden. Aber als Kind und als Jugendlicher habe ich die Stadt wirklich auch noch, ich will nicht sagen als Ruinenfeld, aber doch. Also wenn man sich überlegt, das Taschenbergpalais war eine Ruine, das Schloss war eine Ruine, die Frauenkirche war eine Ruine, die Oper war eine Ruine, das Kurländische Palais an der Herzogin-Garten, also unendlich viele Ruinen in dieser Stadt, unendlich viel Platz, Räume, um wieder aufzubauen, ja. Andererseits hat man die Ruinen gelassen und ich bin ja dann später viel in den westlichen Bundesländern auch unterwegs gewesen und ich muss sagen, das klingt jetzt kurios, aber manchmal denke ich, es war eigentlich ganz gut, dass kein Geld da war, die ganzen Ruinen abzureißen. Sonst hätten wir jetzt Innenstädte, die, möge mir niemand übel nehmen, aber wie Kassel und Köln aussehen. Und das ist nicht so schön, weil man hat dort natürlich andere Prämissen gesetzt, Ruinen weg und Wirtschaftswunder und ja, all diese Dinge. Und wir haben jetzt in Dresden zumindest ein historisches Zentrum, was ich teilweise sehen lassen kann.
So sah es also in der Kindheit von Olaf Bär in Dresden aus. Eine Kindheit, die er im Kreuzchor verbracht hat. Und auch die Semperoper sei immer für ihn präsent gewesen, obwohl sie ja noch zerstört war.
Die Oper war eigentlich immer präsent, alleine durch die Erzählung meines Vaters. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat er etliche Aufführungen besucht. Meine Eltern, einschließlich meines Vaters, hatten mit Musik, obwohl mein Vater Interesse dafür gezeigt hat, eigentlich nichts zu tun. Aber sie waren zumindest nicht leidenschaftliche, aber doch auch Operngänger, um das mal so zu benennen. Und auch der Rest meiner Familie hatte mit Musik und mit den Künsten, mit den klassischen Künsten wenig zu tun. Aber es war im Gespräch. Mein Vater war aufgrund fehlender finanzieller Mittel meistens damals oben im vierten Rang und hat voller Stolz berichtet, dass die sogenannten Blindenplätze sowieso die beste Akustik hatten. Ich habe mich dann später gefragt, was er von Akustik weiß, denn er hat manchmal Bemerkungen gemacht zu Konzerten, wo ich mitgewirkt habe, auch im Kreuzchor, wo ich mir dachte, also so richtig weiß er nicht, wovon er da gesprochen hat. Aber das ist egal, er hat es behauptet und das war natürlich Gesprächsthema. Ansonsten war das Gebäude als solches, war ja ständig präsent. Und wenn man als Knabe im Kreuzchor gesungen hat, war man ja auch ständig in der Innenstadt und hat diese Ruinen wahrgenommen und natürlich auch die Ruine des Schlosses und auch die Semperoper, zumal ja die Semperoper direkt, selbst die Ruine direkt neben dem Zwinger standen. Und am Zwinger hat auch der Kreuzchor immer mal zu tun. Und insofern haben sich da viele Berührungspunkte ergeben. Allerdings die Erinnerung an diese Zeit ist, was Oper betrifft, vor allen Dingen mit dem heutigen Schauspielhaus verknüpft, das ist ja klar.
Und eines blieb immer, der Wunsch, auch einmal in der Semperoper zu singen.
Ja klar, ich meine, zumal, das war ja absehbar, als ich angefangen habe, 1983 im Opernstudio zu singen, war ja absehbar, der Termin stand, 1985 sollte dieses Haus wieder eröffnet werden. Und das hieß, da ich 1983 angefangen habe, dass ich dann noch im Opernstudio sein würde und die Hoffnung dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise da bei der Eröffnung mit dabei zu sein, die war natürlich riesengroß und hat sich dann Gott sei Dank auch erfüllt. Und zwar gleich mit zwei Inszenierungen. Einmal mit dem Freischütz, mit der Rolle des Kilian und dann mit der Rolle des jungen Grafen im Kornett von Siegfried Matthus.
Erinnerungen von Sänger Olaf Bär an die Aufführungen im Großen Haus. Er hat uns von der Semperoper und von der Zeit vor und nach der Wiedereröffnung gesprochen. Am 13. Februar 1985 dann die erste Premiere nach dem Wiederaufbau. Zu Gast natürlich die politische Prominenz des Landes, jedoch auch Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler der BRD, war an diesem Tag anwesend, sowie auch der Urenkel von Karl Maria von Weber, der Enkel von Richard Wagner und auch der ganz normale Bürger. Bis zu diesem Tag war es jedoch ein langer Weg, wie auch Birgit Fritz von MDR Figaro 2015 zum 30. Jahrestag berichtete.
Mein erster Hammerschlag gilt den Werktätigen unseres sozialistischen Vaterlandes, Mit der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau und den traditionellen Hammerschlägen des damaligen Dresdner Oberbürgermeisters Gerhard Schill wurde der Theaterplatz endgültig eine riesige Baustelle mit Bauhütten für die Bildhauer, Stuckateure und Maler. Denn einen wesentlichen Teil der festlichen Wirkung verdanken Treppenhäuser und Zuschauerraum ihrer reichen bildkünstlerischen Gestaltung. Diesen Raumschmuck in seiner Gesamtheit wiederherzustellen, war eine gewaltige Herausforderung. Denkmalpfleger Heinrich Magirius.
Also es war dann das erklärte Ziel, doch etwas zu machen, was einen gewissen internationalen Standard hat. Und da die DDR ja bereits in ICOMOS, also internationalen Organisationen, auch der Denkmalpflege schon eingetreten war, wollte man gewiss auch damit bezeugen, dass eine hohe Qualität hier erzielbar war, denn wir waren auch angewiesen auf eigene Kräfte.
Aini Teufel gehörte zu den 82 bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die sich in die Formensprache des 19. Jahrhunderts einfühlten, um den Innenräumen ihre heitere Festlichkeit zurückzugeben.
Und da müssen wir eben dann immer gucken, mit welcher Farbe fängt man an. Ich habe dann später immer mit Grün angefangen, die grünen Zöpfe, die dann so die ganzen Ornamente begrenzen.
Viele handwerkliche Fähigkeiten waren verloren gegangen, die Techniken zur Augentäuscherei unmodern geworden. Was heute wie edles Furnier wirkt, ist eine Holzimitation mit Ölfarbe. Der grünlich schimmernde Säulenwald ist aus vielen Tonnen Gips, der zunächst in Scheiben aufgebracht wurde und dann viele Male geschliffen und poliert werden musste. Unter strengster Geheimhaltung verliefen die Akustikproben mit Soldaten und Offiziersschülern. Große Erleichterung, als die vorher ermittelten Werte auch tatsächlich erreicht wurden. Peter Mering, langjähriger erster Kapellmeister der Staatskapelle.
Warum soll das neue Haus schlechter sein? Nein, es wurde unter Umständen sogar noch eine Spur besser, weil der Innenraum etwas verbreitert wurde und die Logen wurden verändert und die in den Rängen. Also, und es war auch so, die Nachhaltzeit war größer geworden und also wir waren begeistert.
Im Palais im Großen Garten, zu einem Mahlsaal umfunktioniert, war unterdessen der 16 x 12 Meter große und 400 Kilogramm schwere, ursprünglich von dem Karlsruher Maler Ferdinand von Keller geschaffene Schmuckvorhang mit der Gestalt der Fantasie auf dem Thron neu entstanden. Mit großem Geleit wurde er vom Palais zur Semperoper gebracht.
Es war am 2. Juni 1984. Wir sind dann noch mit dem Besuch von Kim Il-sung in Kollision gekommen.
Lukas Müller gehörte zu den Bauleuten und Künstlern, die den Vorhang begleiteten.
Das war nicht ganz unkompliziert. Da sollten wir es erst nicht machen oder durften nicht. Und dann durften wir nur bis zum Hygienemuseum gehen. Und dann als Einzelperson bis zur Ober und dort durften wir dann wieder aufnehmen und in das Haus tragen. Also es waren eine Menge ganz verrückte Sachen.
Über 650 Beschäftigte waren an Rekonstruktion und Neubau beteiligt, 240 unmittelbar auf der Baustelle. Gerolf Otte gehörte dazu und hatte am 13. Februar 1985 seinen großen Auftritt.
Hiermit übergebe ich den Schlüssel an den Intendanten der Oper, Genossen Professor Dr. Schönfelder, mit den allerbesten Wünschen.
Und das Fazit des Chefarchitekten Wolfgang Hensch?
Wenn man an dem Haus vorübergeht, da denkt man an die komplizierte Planungszeit, da denkt man an seine hervorragenden Mitarbeiter. Es war ja damals die abenteuerlichste Baustelle, die man sich überhaupt denken konnte.
Licht senden. In die Tiefe des menschlichen Herzens. Das ist des Künstlers Beruf, sagte einst Robert Schumann. Sie ist vielleicht eine der drei Dinge auf der Welt, die uns Menschen am meisten berühren, anspornen und unser Herz so sehr bewegen. Die Kunst, besonders dabei die Musik. Vielleicht war es daher auch für die Dresdner und die Besucher ein so bewegender Tag, als am 13. Februar 1985 die Semperoper nach ihrer Zerstörung in der Bombennacht 1945 wiedereröffnet wurde. Ihre Oper wieder da zu sehen, wo sie hingehörte, neu und wunderschön, das berührte die Menschen, ging an die Seele. Und das Herz des Volkes war sehr bewegt. Das erfuhr auch Kollege Christian Werner von MDR Info zum 21. Jubiläum im Jahr 2006.
Dresden, 13. Februar 1985. Es ist eiskalt, 14 Grad unter Null. Trotzdem haben sich tausende Dresdner in der Stadt versammelt. Sie stehen rund um die neu errichtete Semperoper, die heute vor genau 21 Jahren eingeweiht wurde, mit dem Freischütz von Karl Maria von Weber. Damals stand Theo Adam mit auf der Bühne. Der Kammersänger kann sich noch genau an diesen Tag erinnern.
Es wird mir unvergesslich sein, wie ich erlebt habe, dass Menschen plötzlich das Haus betreten, die Zuschauer haben, und es laufen ihnen die Tränen von den Wangen runter. Also dass man spürte, die Dresdner hatten das Gefühl, jetzt wird uns unsere Oper sozusagen wiedergegeben und wiedergeschenkt. Das war eine Rührung in dem Haus.
Wenige Stunden vorher gab es eine riesige Kundgebung mit viel politischer Prominenz aus Berlin. Galt es doch nicht nur ein Operngebäude zu eröffnen, es wurde auch der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 gedacht. Deswegen widmete sich Partei- und Staatschef Erich Honecker in seiner Rede auch erst sehr ausführlich der Friedenspolitik seiner Regierung, bevor er auf den Anlass seines Besuchs zu sprechen kam.
Am heutigen Abend werden wir nun mit der neuen Semperoper, eines der traditionsreichsten Opernhäuser Europas, wieder eröffnen. Die Bauschaffenden, die Architekten, die Denkmalspfleger, die Künstler und Restauratoren haben ein großes Meisterwerk vollendet.
Die DDR-Führung ließ sich den originalgetreuen Wiederaufbau 225 Millionen Mark kosten. Ein schwieriges Unterfangen, viele Vorlagen waren während des Angriffs auf Dresden verbrannt. Doch das Vorhaben gelang und gilt unter Denkmalschützern fortan als Maßstab für den Wiederaufbau historischer Bauten. Gottfried Semper vollendete den ersten Bau 1841 als Dreispartenhaus mit Musik, Tanz und Schauspiel. Doch schon wenige Jahre später brannte das Gebäude ab. Die zweite Semperoper wurde 1878 fertiggestellt und wurde bei dem Angriff auf Dresden 1945 ein Opfer der Flammen. Als hätten zwei Brände nicht ausgereicht, kommt im August 2002 auch noch die Flut und beschädigt die Semperoper erneut.
Die Schäden sind natürlich mittlerweile längst behoben. Sie bleibt jedoch ein Haus mit einer bewegten Geschichte. Die Semperoper zu Dresden. Vor 40 Jahren wurde sie, nach ihrer Zerstörung in der Bombennacht von Dresden, in der DDR feierlich wiedereröffnet. Große Namen wie Ottmar Suitner, Edda Moser, Erna Sack, Richard Strauss und Richard Wagner haben hier gesungen, dirigiert und uraufgeführt. Über seine Zeit an der Semperoper haben wir mit Sänger Olaf Bär gesprochen, der als einer der bekanntesten Stimmen seiner Semperoper bis heute verbunden ist. Und für den es auch eine große Erfahrung war, schon am Großen Haus, dem späteren Schauspielhaus, zu singen.
Wie gesagt, 1983 habe ich angefangen. Ich war vor allen Dingen glücklich und stolz, an der Staatsoper in Dresden zu sein. Ich hätte ja auch an einem anderen Theater engagiert werden können. Das lag ja in den ersten drei Jahren nicht im Ermessen eines jungen Menschen, sondern man wurde dann sozusagen delegiert oder eingeteilt. Es gab einen zentralen Bühnennachweis, wo wir alle vorsingen mussten. Dann waren die Intendanten da und dann hatte ich das Glück, in Dresden an der Semperoper engagiert zu werden. Und insofern war das großartig, zumal ich auch vorher als Student am Großen Haus, so hieß das damals, also am heutigen Schauspielhaus, großartige Inszenierungen erleben konnte. Das war die Zeit von Harry Kupfer. Harry Kupfer hat hier in Dresden Musiktheater gemacht, wie man es sonst in dieser Zeit und in diesem Land nicht kannte. Ein hervorragender Tannhäuser, großartige Hoffmanns von Erzählungen, Simone Boccanegra, ein Stück, was eigentlich in der DDR relativ selten aufgeführt wurde, nicht weil sie DDR war, sondern weil es schwer zu besetzen ist. Also wirklich, Eugen Onegin war eine meiner Lieblingsinszenierungen, die ich damals, und wir sind als Studenten dahin gepilgert, egal wie, wir wollten rein und sind natürlich auch reingekommen in die Aufführung. Rainer Goldberg, der dann auch in der Eröffnungspremiere den Max gesungen hat, hat die ganzen großen Tenorpartien gesungen, das war ein Erlebnis für sich. Also wir haben tolle Erlebnisse im Großen Haus gehabt und es war auch etwas Besonderes, im Großen Haus zu sein, weil alle drei Sparten zusammen waren. Man hat mit Tänzerinnen und Tänzern des Balletts und mit Schauspielern am Tisch gesessen in der kleinen Kantine und man konnte sich gar nicht aus dem Weg gehen. Das war toll. Ich erinnere mich noch heute, mit Rolf Hopper an einem größeren Tisch gesessen zu haben, der dann plötzlich seine Mundharmonika auspackte und da am Tisch anfing zu spielen. Das vergisst man einfach nicht. Und mit anderen großen Schauspielern, Fiete Junge und mit Tänzerinnen und Tänzern, das war natürlich für uns, wir sind ja so ungefähr eine Generation, die jungen Sänger und die Tänzer und Tänzer sind sowieso meistens jung. Da hat es ohnehin viele Berührungspunkte gegeben, im besten Sinne des Wortes. Also das war eine tolle Zeit.
Vor seinem allerersten Ton in der wiederaufgebauten Semperoper war Olaf Bär schon mal vor Ort.
Genau weiß ich das nicht, aber wir waren ungefähr 2 Monate vorher, hatten wir mal die Möglichkeit reinzugehen. Da war noch viel zu tun, vor allen Dingen in der Innenausstattung. Und wir waren alle irgendwo feierlich bewegt. Also das kann man wirklich so sagen, weil so ein schönes Opernhaus hatten wir ja sonst in dieser Form nicht. Es brauchte natürlich, wie das so ist, wenn alles neu ist, dann glänzt zwar alles, aber es lebt noch nicht. Und das brauchte Theaterleben, das brauchte Theatermief. Also da musste gearbeitet werden, da mussten Töne klingen, damit dort erstmal die richtige künstlerische Energie in das Haus einströmt. Aber trotzdem, es war toll.
Und nun habe ich schon gesagt, dass Olaf Bär seiner Semperoper bis heute verbunden ist. Und er hat uns auch verraten, was für ihn das Besondere an diesem Haus ist.
Das Besondere ist, dass es das Opernhaus meiner Heimat ist oder zu Hause, das sich zu Hause fühlen. Ich kann mich auch woanders zu Hause fühlen, aber für mich war Dresden und wird es wahrscheinlich auch bleiben bis an mein Lebensende, ist für mich ganz persönlich als Olaf Bär die zentrale Stadt meines Lebens. Und ich hätte auch zu DDR-Zeiten, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, wegzugehen. Nicht nur wegen Dresden, sondern es gibt für mich eine Energie in dieser Stadt und in dieser Umgebung, in der Natur, auch bei den Menschen mit ihrem eigentümlichen Elbhangdünkel, von dem ich ja auch nicht ganz frei bin. Aber es gibt etwas, was mich einfach nicht wegkommen lässt und was mich jedes Mal glücklich macht, wenn ich zurückkomme. Und insofern ist dieses Opernhaus ein ganz zentraler Bestandteil, weil es auch dieses Opernhaus quasi am Beginn meiner solistischen Karriere stand. Ich hatte vorher 2 Jahre im Opernstudio auch schon am Schauspielhaus gesungen. Und dann sind in diesen ersten Jahren noch viele andere Dinge passiert. Ich habe 1985, kurz nach der Eröffnung der Semperoper, mein erstes großes internationales Opernengagement erlebt in der Covent Garden Opera in London als Harlequin mit großartigen Sängerinnen und Sängern. Ich habe im Anschluss an diese Opernproduktion Ariadne auf Naxos in London habe ich meine erste CD in London produziert. Das sind Erlebnisse, die innerhalb eines halben Jahres stattgefunden haben. Und das ist eine unglaublich prägende Zeit gewesen, auch für die Zukunft. Ich habe dann, am Ende des Jahres im September oder ich glaube, es war Anfang September, habe ich einen ersten Liederabend in der Semperoper gesungen mit der schönen Magelone von Johannes Brahms. Das ist also eine Bündelung von Ereignissen, die man in der Zeit, man ist auf der Bühne, man lebt das, aber was es bedeutet, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man das erst viel später registriert und bemerkt und dann, wenn das alles ein bisschen abgesunken ist und ja, sich in einem selbst ausbreiten darf.
So sagt der Dresdner Sänger Olaf Bär. Mit ihm konnten wir über die Semperoper und ihre Wiedereröffnung vor 40 Jahren sprechen. Wir feiern heute 40 Jahre Wiedereröffnung der Semperoper mit Ihnen. Am 13. Februar 1985 wurde das Haus nach seiner Zerstörung durch englische Bomben und einer langen Planungs- und Bauzeit in der DDR feierlich wiedereröffnet. 255 Millionen DDR-Mark kostete der Wiederaufbau der Oper. Auch von den Dresdnern hatte es bereits nach dem Krieg viele, viele Spenden gegeben. Doch hatte der Wohnungsbau zunächst in den Nachkriegsjahren Vorrang. Mitte der 70er kam dann das Umdenken und der Wiederaufbau war beschlossene Sache. Am 13. Februar 85 schaute dann die ganze Republik nach Dresden. Und wer nicht schauen konnte, der hörte. Aus unseren Archiven hören Sie nun Radio DDR 1 vom Tag der Wiedereröffnung.
Das ist ein denkwürdiger Tag für Dresden, die Dresdner und nicht nur für sie. 4 Jahrzehnte nachdem die bis dahin unversehrte Kunststadt an der Elbe in Schutt und Asche sank und 35.000 Menschenleben ausgelöscht wurden, haben sich in dieser kalten, klaren, sonnigen Nachmittagsstunde die Dresdner auf ihrem Theaterplatz getroffen. Zum Gedenken, zur Mahnung, zum Bekenntnis und um die wiedererstandene historische Semperoper in Besitz zu nehmen. In seiner einstigen Schönheit, in der spielerischen Architektur und Formensprache ist dieser Semperbau im wahrsten und besten Sinne des Becherwortes auferstanden aus Ruinen. Ich blicke über den weiten Platz, die Elbbrücke, da die Silhouetten der Brühlschen Terrassen, überragt von der Kuppel des Albertinums, dort die Hofkirche, wiedererbaut und heute schon mit Patina auf Dach und Turm, daneben das Schloss mit noch rußgeschwärzten leeren Fensterhöhlen, die Sempergalerie und die Schinkelhauptwache. Das Herz Dresdens verknüpft mit den jahrhundertalten Träumen, mit der Sehnsucht, mit den Kämpfen der Dresdner. Hier solidarisierten sich Wagner und Semper mit den Revolutionären des Maiaufstandes von 1849. Hier zogen Tausende in den Tagen der Novemberrevolution zur Garnison zu ihrem Arbeiter- und Soldatenrat. Hier hissten sie am 10. November 1918 die rote Fahne auf dem Dach des Schlosses. Hier führte das Grauen des Februars 1945 Gerhard Hauptmann die Feder zu dem bitteren Satz: Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es beim Untergang Dresdens wieder. Und hier, auf diesem Platz, begann auch der schwere, der mühen- und opferreiche, der gute und erfolgreiche Weg unseres Neubeginns. Hier trafen sich Dresden am 7. April 1946, Kommunisten und Sozialdemokraten, um mit einer machtvollen Kundgebung die Gründung der SED in Sachsen zu feiern. Otto Buchwitz und Wilhelm Koenen ergriffen das Wort. Hier begrüßten im Oktober 1949 120.000 die junge Republik und sandten Wilhelm Pieck ihre Glückwünsche. Hier trafen sie sich heute vor 30 Jahren, um gemeinsam mit Otto Grote wohl ihr Bekenntnis abzulegen: Jeder Herzschlag muss Frieden heißen. Hier legten sie am Tag der Bauarbeiter im Sommer 1977 den Grundstein zum Wiederaufbau der Semperoper. Und heute nun dieser Tag.
40 Jahre Wiedereröffnung der Semperoper. Das ist unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Und es muss damals ein traumhaftes Bild gewesen sein, so ein bisschen wie bei Aschenbrödel, als sie in die Fenster des erleuchteten Ballsaals geschaut hat. Ein kalter Winterabend und weißer Schnee vor der Oper. Von drinnen scheint das Licht der Kronleuchter nach draußen, während sich die Menschen in Anzug und Abendkleid in die Oper begeben. Der Dresdner Sänger Olaf Bär erlebte die Wiedereröffnung der Semperoper auf eine ganz besondere Weise. Denn er war der Sänger, der an diesem Tag den allerersten Ton in der neuen Semperoper singen durfte. Als Bauer Kilian im Freischütz. Wir haben mit ihm über diese Erfahrung gesprochen und auch gefragt, wie sich das angefühlt hat.
Naja, also ehrlich gesagt, was ich dabei gefühlt habe, weiß ich nicht. Aber bestimmt habe ich in dem Moment nicht daran gedacht, dass das jetzt die ersten Töne sind. Das ist mir erst viel später eingefallen, als man dann reflektiert hat, was habe ich da eigentlich gemacht. In dem Moment ging es einfach darum, es wurde ja auch im Rundfunk mitgeschnitten und es war auch eine Aufzeichnung vom Fernsehen, das einfach gut auf der Bühne darzustellen. Joachim Herz war ja auch kein einfacher Regisseur. Der hat ja dann auch Bedingungen gestellt, beziehungsweise war auch sehr intensiv, um das mal so zu nennen, in seiner Kritik. Und auch musikalisch ist es nicht so einfach. Man muss gut mit dem Chor zusammen sein. Das ist rhythmisch. Es muss einfach gut sein. Und das ist, wenn man auf die Bühne geht, egal bei welchem Anlass, das ist schon erstmal die oberste Prämisse, die man sich selber gibt. Und alles andere folgt dann meistens im Nachhinein und im Nachgang. Und wenn man das dann später, viel später nochmal sieht, dann kriegt man vielleicht auch Gänsehaut. Aber in dem Moment geht es erstmal darum, das gut auf die Bühne zu bringen.
Dabei war er mit sich nicht ganz zufrieden, hat er uns erzählt. Doch erinnert er sich noch, wie das Publikum reagiert hat?
Das weiß ich nicht mehr. Also das war ja, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Das war ja nicht wirklich ein Publikum. Das war ja eine Eröffnungsveranstaltung mit der Staatsführung und der Parteiführung. Und dann waren sicher vom Bezirk Dresden die ganzen hohen Leute da. Das Haus war, ich will nicht sagen abgeriegelt, aber gut beschirmt in vielerlei Hinsicht von der damaligen Stasi-Behörde. Man kam nur mit bestimmten Ausweisen hinein. Sicher gab es wohlwollenden Beifall. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mal gesucht bei mir zu Hause Programmhefte. Die habe ich in der Kürze der Zeit nicht gefunden, aber ich habe alte Kritiken gefunden. Und es war schon sehr interessant zu lesen, wie kritisch die damaligen Journalisten mit dieser Aufführung und auch mit den anderen Aufführungen der Eröffnungswoche umgegangen sind. Das war also jetzt nicht ein hochbejubeltes Traumerlebnis, sondern es wurde sehr deutlich und kritisch bedacht, welche Sachen gut waren und welche weniger gut. Und auch wir hatten, speziell zu der Freischütz-Inszenierung, kann ich mich noch erinnern, hatten wir nicht nur ein ausschließlich positives Verhältnis. Da gab es viele kritische Töne. Und also ich persönlich mochte die Inszenierung nicht besonders. Das darf ich heute 40 Jahre später sagen. Aber dabei zu sein und musikalisch das Beste zu geben, das war selbstverständlich.
Hat ihn dabei eigentlich gestört, dass die Staatsführung sich so präsent zeigte?
Naja, das war ja Alltag. Also diese, da müsste ich ja sagen, der Alltag hat genervt. Das war ja der Alltag, dass solche Ereignisse zum Anlass genommen wurden, sich selbst zu feiern und die Errungenschaften, wie man es nannte, zu feiern. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es uns darum ging, Kunst zu machen. Und das ist auch richtig so, weil das ist der einzige Grund, warum man auf die Bühne geht, egal wer da sitzt. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich kann mich auch nicht erinnern, und das geht auch nicht, wenn man auf der Bühne sitzt, dass man dann wahrnimmt, wer da in der Königsloge thront und sitzt. Das sieht man einfach nicht. Das sollte auch keine Rolle spielen, um ehrlich zu sein. Das spielt auch heute keine Rolle. Wenn in Bayreuth Frau Merkel anwesend war, das hat von den Sängern, das war Gespräch, aha, die ist heute da, okay, gut. Aber dass man deswegen anders musiziert oder anders singt und damals gleich gar nicht, da wollte man einfach nur gut sein. Man war auch ziemlich sicher, dass die sowieso nichts davon verstehen, die meisten.
Sänger Olaf Bär anlässlich des 40. Jahrestages der Wiedereröffnung der Semperoper. Nach dem ersten verheerenden Brand 1869 wurde sie von Gottfried Sempers Sohn wieder aufgebaut. Er selbst weilte in Wien, war dort unabkömmlich und gab jedoch alle wichtigen Skizzen und Anweisungen an seinen Sohn in Dresden durch. Wir haben mit dem Mann gesprochen, der nun nach der zweiten Wiedereröffnung, nach der Zerstörung der Oper 1985, den allerersten Solothron in der wiedereröffneten Semperoper gesungen hat. Und wir haben auch mal gefragt, wie denn eigentlich die Akustik dort ist.
Also sie ist für Sänger, glaube ich, wohltuend. Es singt sich auf der Bühne im Vergleich zu vielen, vielen anderen Opernhäusern ausgesprochen gut. Man darf eins nicht vergessen, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Bühnenbild ist. Es ist ja, wir haben ja nicht die Semperopernbühne und die ist so, wie sie ist, sondern wir haben das Bühnenbild. Und wenn das Bühnenbild unglücklich ist, weil akustische Verhältnisse dann verändert werden, dann ist das natürlich auch für uns Sänger ungünstig und dann nützt die ganze schöne Atmosphäre Semperoper nichts. Und die Akustik zum Singen kann ja gut sein, das heißt ja aber noch lange nicht, dass sie zum Hören gut ist. Ich finde zum Beispiel auch in der Semperoper, dass nicht alle Plätze im Haus selbst so ideal sind, dass man sagt, die Semperoper hat die beste Akustik der Welt. Also es gibt einfach tolle Plätze, da freut man sich, wenn man dort sitzen kann, und es gibt Plätze, wo ich sage, naja, das wird problematisch. Also für mich persönlich, ganz ehrlich, sind es die Sätze, Plätze, wo eigentlich nur Mitarbeiter der Oper sitzen. Also das ist über der Loge im ersten Rang gibt es da noch so ein kleines, intern werden sie das Körbchen genannt. Und ich finde diese Plätze, obwohl sie natürlich finanziell dadurch, dass man, wenn man dort engagiert ist, einfach da sitzen darf, wenn es frei ist. Finanziell sind sie natürlich sehr erschwinglich, aber akustisch sitze ich nicht so gern dort.
Und in welcher Rolle ist er bisher am liebsten in der Semperoper aufgetreten?
Papageno habe ich wahnsinnig gerne gemacht in der Zauberflöte, weil das war auch eine besondere Inszenierung 1990 von Herrn Kirst, und der hat sehr, sehr feinfühlig Bezug genommen auf die aktuellen Situationen, ohne vordergründig zu sein. Da wir hatten da zum Teil Freudenbekundungen aus dem Publikum bei bestimmten Szenen, die waren zwei Jahre später, da passierte da im Publikum gar nichts mehr, weil sie ganz normal waren. Aber wenn der Papageno ganz verwundert den Tamino fragt, gibt es außer diesen Bergen noch andere Länder und Menschen, dann hat der Saal 89, dann haben die gefeiert. Und das war einfach mal sehr schön. Und dann gibt es noch eine, also mir haben ganz viele Inszenierungen sehr gut gefallen und ich war sehr gern dort, aber eine Inszenierung oder ein Stück, was ich leider diese Rolle dann nie woanders singen konnte, aus verschiedenen Gründen, das war der Tannhäuser, wo ich den Wolfram gesungen habe. Das war auch für mich einer der größten Erfolge in Dresden neben dem Papageno. Und das habe ich wirklich geliebt und sehr geschätzt. Ich habe in Don Giovanni gesungen. Da war ich allerdings meiner Meinung nach in der Rückschau war ich zu jung, um das zu machen. Aber es war trotzdem erfolgreich. Aber so, wenn man da zurückblickt, sagt man, naja, hättest du mal noch 3, 4, 5 Jahre gewartet.
Und es gibt auch eine Oper, die Olaf Bär mit der Semperoper und der damaligen Zeit verbindet.
Naja, das, um ehrlich zu sein, das ist schon die Ouvertüre des Freischütz, weil ich sehe mich da noch in der Garderobe sitzen, und das war eigentlich ein Moment, der, wie soll ich das formulieren, mehr besonders war als dieser Auftritt, weil bei dem Auftritt war ich dann ganz auf mich fokussiert, ne? Aber so, dann hatten wir so Fernsehschirme bei uns in den Garderoben, wo wir auch dann, die Ouvertüre wurde ja zum Teil mit Bildern aus dem Haus, aus der Semperoper unterlegt, und das, selbst wenn ich jetzt davon rede, kriege ich noch Gänsehaut. Ja. Ansonsten gibt es noch eine andere Oper, die für mich einfach, die hat aber mit der Semperoper nichts zu tun, sondern nur mit mir, das ist Madame Butterfly. Das hat aber damit zu tun, dass ich als dreijähriges Kind das Kind in Madame Butterfly gespielt habe an Landesbühnen Sachsen. Und dass in dieser Zeit ganz offensichtlich der Samen ausgesät wurde der klassischen Musik in mir. Und seitdem, wenn ich das Stück sehe und an bestimmte Stellen komme, dann ist das der Tränen kein Halten mehr. Das ist so in mein Wesen eingedrungen, diese Musik und dieses Erlebnis, da kann ich mir nicht helfen.
Wir haben Olaf Bär natürlich auch gefragt, welchen Ruf die Semperoper in der Welt hat.
Also die Semperoper hatte zunächst nach der Wende, also ich sage jetzt mal das Opernhaus, das arbeitende Opernhaus, hatte nach der Wende noch nicht den Ruf, den es heute hat. Heute ist es eines der beliebtesten Opernhäuser für die Kolleginnen und Kollegen, die man überall trifft. Alle schwärmen von dem Haus, alle schwärmen von der Staatskapelle, alle singen dort gern, weil sie es gut singt. Ansonsten gibt es natürlich für und wieder bei Inszenierung, das ist ganz normal, das gehört zum Theater dazu. Sie schwärmen natürlich alle von der Staatskapelle, das ist logisch, das gehört sich auch so, könnte man fast sagen. Und die Semperoper hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube auch bei den Regieteams, bei Dirigenten sowieso, wenn sie die Staatskapelle dirigieren können. Also dieses Haus hat seinen adäquaten Platz gefunden. Ich will jetzt nicht das wiederholen, was mal ein Operndirektor vor ein paar Jahren gesagt hat. Wir müssen in die Champions League der Opernhäuser. Das fand ich vollkommen unpassend, also weil nichts gegen Champions League. Ich liebe Fußball, aber Opernhaus ist Opernhaus. Und da geht es auch nicht darum, ob man den ersten, zweiten oder dritten Preis belegt, sondern da macht man gutes Theater oder eben nicht.
Sagte Sänger Olaf Bär über die Semperoper, deren Wiedereröffnung sich dieses Jahr zum 40. Male jährt. Und er hat uns erzählt, was ihm die Semperoper heute bedeutet.
Ein Theater, wo ich als Theater gern hingehe, aber wo ich mir immer mehr, und das hängt sicher mit meinem Alter zusammen, überlege, will ich diese Oper nochmal sehen? Will ich dieses Stück nochmal sehen? Und will ich diese Inszenierung sehen nach dem, was ich gehört habe über diese Inszenierung? Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ansonsten bin ich mehrmals im Jahr im Hause und schaue mir möglichst die neuen Inszenierungen an und habe auch jetzt wieder, das letzte war Intermezzo, das fand ich ganz großartig. Nicht alles, aber vieles. Aber man muss ja auch, es klingt vielleicht ein bisschen kokett, aber man muss auch in meinem Alter, man beginnt in die zweite Reihe zu treten und zu gucken, was machen die jungen Leute. Und das ist entscheidend, weil der Geschmack hat sich verändert, die Sichtweise auf die Welt hat sich verändert. Und natürlich durch die Digitalisierung ist auch der Stil auf der Bühne ein anderer geworden. Aber eins muss ich sagen, es gibt mehr als früher wirklich großartige Sängerleistungen. Also ich erlebe das jetzt gerade, ich bin wieder, wie seit einigen Jahren schon, mit kurzen Rollen an der Staatsoper in Berlin. Und da gibt es junge Leute, ich habe jetzt gerade Figaro wieder erlebt, die singen in einem Rollendebüt in einer Wiederaufnahme Susanna, wo ich sage, das ist phänomenal. Ja, also da hat sich bei den Spitzenleuten vieles geändert. In der Breite hat sich auch vieles geändert. Die Breite gibt es immer weniger. Und das hat sicher damit zu tun, dass immer weniger in den Familien und in der Schule. Und das muss sich hoffentlich und wird sich hoffentlich wieder ändern.
Und hat er auch einen Lieblingsort in der Semperoper?
Ja, die Bühne. Also eindeutig die Bühne. Ansonsten hat sich das Haus auch, seitdem es damals eröffnet wurde, hat sich auch verändert. Also was früher noch der gesamte gastronomische Komplex war, ist jetzt Semper 2. Ja, es hat viele Veränderungen gegeben. Die Garderoben sind noch die gleichen, aber die haben mir noch nie besonders gut gefallen. Aber ich finde, die Bühne ist einfach der Ort, wo ich am liebsten bin.
Die Kantine dagegen gehört nicht so sehr zu seinen bevorzugten Orten.
Nee, bis zum heutigen Tag esse ich nur in Notfällen in der Kantine oder in der Mensa an der Hochschule. Erstens, sowohl meine Frau als auch ich, wir kochen gerne. Und ich wurde eigentlich bestätigt in einem Gespräch mit Brigitte Fassbender, die von ihrem Vater, Willi Domgraf Fassbender, der auch in Dresden gesungen hat und ein ganz großer war, die wurde, als sie anfing dann zu singen und an Opernhäusern zu gastieren, ich glaube, sie hat in München angefangen, wurde von ihrem Vater gewarnt und sagt, geh nicht in die Kantine. Da sitzen nur die Frustrierten und die erzählen dir dann alles Mögliche, was nicht gut ist am Theater. Und das fand ich irgendwie, das mag nicht stimmen, weil ich habe schon das ein oder andere Mal mit den Kolleginnen und Kollegen Kaffee getrunken, ja, ganz klar. Ja, aber essen war ich da nie.
Sagt Sänger Olaf Bär und reflektiert auch, wie die Zeit seit der Wiedereröffnung vergangen ist.
Ja, nicht nur seit der Wiedereröffnung auch. Ich meine, die Erinnerung, wenn man älter wird, die taucht ja immer tiefer. Und auch die Zeit im Kreuzchor wird im Moment gerade mal immer deutlicher, was da so alles gewesen ist. Und ist ja auch gut. Erinnerungen sind ja ein durchaus interessanter und positiver Aspekt, um auch zu reflektieren, was da so stattgefunden hat. Und das vielleicht auch weitergeben zu können in seiner Familie, an Kinder und dann zu beobachten, ob und wenn ja, wie sie das aufnehmen. Ich habe im Nachhinein noch große Probleme mit mir selber, warum ich meinen Vater nicht mehr ausgefragt habe. Aber mir sagen ganz viele, wenn es zum Beispiel um die Problematik Krieg geht, dass die Väter dann meistens nichts erzählt haben. Und da war ich mit meinem Vater noch ganz gut dran. Der hat das ein oder andere Mal irgendwas erzählt. Sehr punktuell, aber er hat was erzählt. Es gibt andere, die ich kenne, da hat der Vater einfach, oder die Eltern haben, wenn es um Krieg ging, haben einfach, da ging die Jalousie nach unten.
Wir erinnern uns an den 13. Februar 1985. Vor 40 Jahren wurde die zerstörte Semperoper wiedereröffnet. Und den ersten Soloton im neuen Haus sang damals Sänger Olaf Bär. Wir haben mit der bekannten Stimme aus Dresden über diesen Tag gesprochen, denn für Olaf Bär wird die Oper seiner Heimatstadt immer etwas Besonderes sein. Obwohl er in vielen großen Opernhäusern der Welt zu Gast war. Er hat uns im Gespräch allerdings auch erzählt, dass man sich als Sänger auch Gedanken macht, ob alles gut gehen wird und ob man einsatzfähig ist.
Ich habe es einmal erlebt, dass ich mit dem Auto in die Oper gefahren bin, hier in Dresden. Es war eine Aufführung Zauberflöte und da habe ich, als ich losgefahren bin, noch gedacht, naja, Zauberflöte, das schaffst du auf alle Fälle. Aber es war, meine Kehle war, ich sage das mal so, fühlte sich an wie ausgetrocknet. Und es wurde auch immer schlimmer und dann habe ich sofort angerufen im Betriebsbüro, dass man Kollegen fragen soll, ob er parat stehen kann. Und das war der Andreas Scheibner, den haben sie dann angerufen. Aber ich habe die Vorstellung dann gemacht, es war eine Art allergischer Anfall, aber das Gefühl, das kenne ich sehr wohl. Und ich habe ja auch eine größere Krise gehabt, als ich um die 30 herum war und dort dann plötzlich ratlos zu sein. Also ich habe es immer so formuliert, dass nicht mehr ich die Stimme beherrscht hat, sondern die Stimme hat mich beherrscht. Und da muss man dann sehen, wie man sich dazu verhält. Ich habe dann ein halbes Jahr pausiert. Nicht nur pausiert, sondern einfach meine Technik, meine Gesangstechnik auf Reset gedrückt, beziehungsweise mit Hilfe natürlich, das kann man nicht alleine. Das hat dann nochmal 20 Jahre funktioniert und später, als ich dann aufgehört habe, 2008, dann ist es allerdings nicht mehr möglich gewesen, weil das waren medizinische Probleme, die dann über mich gekommen sind, wo auch Ärzte sicher Fehler gemacht haben und Dinge falsch eingeschätzt haben, aber ich selber vielleicht auch das eine oder andere nicht richtig eingeschätzt habe und habe das lange mit mir herumgetragen und das ist nie wieder aus meinem Kopf rausgegangen. Also das sind dann Traumata, die man als Sänger eventuell erleben kann und wo man dann Entscheidungen treffen muss. Ich hatte das riesengroße Glück, dass ich 2008 schon 4 Jahre als eine Professur an der Musikhochschule hatte, sodass ich dann in diesem Bereich weiterarbeiten konnte. Und ich hatte auch das wahnsinnig große Glück, dass ich mit dem damaligen Intendanten der Staatsoper Berlin, der mittlerweile leider auch verstorben ist, mit Jürgen Flimm, eine lange künstlerische und berufliche Freundschaft hatte, auch persönliche Freundschaft. Und er hat mich dann quasi freundschaftlich gezwungen, endlich wieder auf die Bühne zu gehen. Er hat gesagt, du kannst nicht einfach verschwinden, du musst weitermachen. Und dann habe ich eben kürzere Rollen bis zum heutigen Tag an der Berliner Staatsoper gesungen.
Warum ein Besuch in der Semperoper wenigstens einmal im Leben dazugehört, das hat er uns auch verraten.
Weil ich denke, dass wenn man Glück hat und es eine gute Aufführung ist, dass das ein Schlüsselerlebnis sein kann und dass man dann vielleicht auch noch ein zweites Mal geht, wenn nicht in die Semperoper, aber dann vielleicht in ein klassisches Konzert oder in ein anderes Opernhaus. Ich denke, die Berührung live mit einem solchen Opernhaus, auch in seiner Opulenz, kann durchaus etwas Erhebendes mit sich bringen. Und ich merke das auch in vielen Gesprächen mit, wenn man in der Oper ist, im Publikum und vor allen Dingen auch, und das freut mich sehr, bei jungen Leuten. Es ist ja heute wieder ganz in, dass die jungen Leute sich wahnsinnig schick machen, wenn sie ins Theater gehen. Also unsere Generation, da mussten wir eher die Eltern überzeugen, dass man doch auch in Jeans die Musik gut hören kann. Und die waren natürlich total dagegen. logischerweise. Aber ich erlebe auch, dass es ist nicht nur ältere Menschen in die Oper gehen, sondern und es kommt immer auf die Qualität an. Also Qualität spricht sich rum. Ich habe jetzt in Berlin ein Stück gehört von Georgi Kurtak, Fin de Partie, Endspiel, das ist nach einem Beckett-Stück. Wahnsinnig kompliziert, sowohl musikalisch als auch szenisch, aber beeindruckend. Und ich war in der zweiten Vorstellung der Serie schlecht besucht. Und ich war mit meiner Frau und mit meiner Tochter in der vierten Vorstellung, weil ich es unbedingt nochmal sehen wollte, um es vielleicht dann doch zu verstehen. Und da war das Haus nicht ausverkauft, aber es war voll. Es hat sich rumgesprochen. Bei so einem wahnsinnig komplizierten oder wirklich sehr komplizierten Stoff, beim komplizierten Stück, moderne zeitgenössische Musik. Und es war ein wirklich durchwachsenes Publikum. Also nicht nur ältere Herrschaften, sondern viele junge Leute. Ganz bunt. Das ist, es muss Qualität haben, dann spricht sich das rum. Ja, und in die Semperoper soll, das gehört einfach dazu, wenn man in Dresden ist, dass man versucht, in die Semperoper zu gehen. Sonst hat man was verpasst. Definitiv, finde ich.
Sollte Ihr Weg also nach Dresden führen, sind Sie in der Semperoper jederzeit herzlich willkommen. Und vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an die Wiedereröffnung damals vor 40 Jahren am 13. Februar 1985. Eine Live-Übertragung in wirklich alle Welt. Die Fernsehansage machte damals Petra Kuschlück.
Wir begrüßen ganz herzlich die Zuschauer und Zuhörer der uns angeschlossenen Fernseh- und Rundfunkstation. Die Sendung wird stereophon ausgestrahlt. Angeschlossen haben sich Belgien mit Radio Télévisie Bruxelles und Radio Diffusion Télévision Belge de la Communauté Française. Bulgarien mit Bulgarska Televizija und Bulgarsko Radio. Bundesrepublik Deutschland mit den Sendern der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dem ersten deutschen Fernsehen und je einem Stereo-Hörfunkprogramm. Die CSSR mit Československa Televise und Československi Roslas Praha. Dänemark mit Danmark Radio. Finnland mit Ilais Radio. Griechenland mit Elliniki Radiofonia Teleorassi Athen. Großbritannien mit BBC London Third Broadcasting Corporation. Italien mit Radio Televisione Italiana Rom. Kanada mit Canadian Broadcasting Corporation Toronto. Die Niederlande mit Nederlandse Omroepstichting Hilversum. Österreich mit dem österreichischen Fernsehen ORF 2 und dem Rundfunkprogramm Österreich 1. Polen mit Polskie Radio Telewizja Warszawa. Schweden mit Sveriges Riksradio. Die Schweiz mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft Studio Genf. Spanien mit Radio Nacional de España Madrid. Die UdSSR mit Centralnoje Televidenie SSSR und Radio Moskau. Ungarn mit Modio Radio Budapest und die USA mit WFMT Chicago.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema 40 Jahre Wiedereröffnung der Semperoper. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Aufgefallen, der sächsische Kulturpodcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. RD